Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter, ich bin bariatrischer Chirurg hier im wunderbaren Spital Männedorf direkt am wunderbaren Zürichsee und seit neuestem auch Mitgründer einer Praxis, die heißt Viscera Med, kümmert sich um alles rund um die Bauchchirurgie, was da anfällt, mit Schwerpunkt natürlich Adipositas-Chirurgie.
Wie immer an seiner Seite, mein Name Andreas, willkommen an den Endgeräten, ich freue mich auf die Aufnahme.
Und für alle die jetzt damit rechnen, dass der Tariq sich vorstellt und euch alle begrüßt, den muss ich leider enttäuschen. Der ist heute bei einem sehr wichtigen Treffen der Selbsthilfegruppe in München, die dicken Freunde München. Grüße gehen raus.
Grüße.
Und heute haben wir eine besondere Folge. Wir haben nämlich eine Gästin aus Basel.
Yeah.
Und zwar ist die Frau Dr. Anja Rossmeisel heute bei uns. Und Anja, bevor wir gleich mal in medias res uns stürzen, magst du mal kurz dich selber vorstellen?
Gerne. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können bei diesem grandiosen Wetter, fantastischen Blick. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Anja Rossmeisel. Ich bin Internistin, Ernährungsmedizinerin und Adipositologin. Und weil mein Herz schon seit Jahren für die Präventionsmedizin schlägt, hat mich mein Weg letztendlich über mehrere Jahre am Department für Sport, Bewegung und Gesundheit der Uni Basel, dann über eine gastroenterologische Station ans Ernährungszentrum des Clara-Spitals geführt, wo ich mit einem tollen interdisziplinären Team zusammenarbeiten darf.
Du bist Fachärztin für innere Medizin, ist das korrekt?
Das ist richtig, genau.
Und was, jetzt hast du einen Begriff genannt, der so noch gar nicht oft genannt wurde, Adiposiologin. Erzähl mal, was das ist.
Genau, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob man das sich so nennen darf. Ich denke, es ist ja eigentlich keine offizielle...
Klingt zumindest gut.
Ja, es ist ja von der eigentlich deutschen Adipositas-Gesellschaft und der deutschen Diabetes-Gesellschaft gibt es neu diese Zusatzweiterbildung, wo man dann einen Zertifikatstitel erhält. Ist eine wochenlange Fortbildung mit Hospitation und im Schreiben oder einem Bericht, den man verfassen muss. Und ich finde es eigentlich, obwohl es keine so eine offizielle Zusatzbezeichnung ist, ein super Move letztendlich, weil es auch betont, wie komplex und spannend das Thema Adipositas ist. Und da ging es eben auch viel um die interdisziplinäre Zusammenarbeit und deswegen finde ich das eine gute Sache.
Ist das so eine Art Fähigkeitsausweis? Also was berechtigt dich ja, dann der Titel Adiposologin?
Das ist noch kein so ein richtiger Titel. Ich glaube, es ist jetzt erstmal so ins Leben gerufen und vielleicht kommt das dann irgendwann mal noch, dass das hochgewertet, aufgewertet wird, genau.
Demonstriert wahrscheinlich vor allem mal deine intensive Interessenslage für das Thema Adipositas und alles, was damit zu tun hat. Jetzt bist du in der Schweiz sehr bekannten Adipositas-Zentrum angestellt, Clarunis in Basel. Was genau ist deine Aufgabe dort in Basel?
Im Ernährungszentrum sehen wir mit den Chirurgen zusammen, betreuen wir von internistischer Seite, endokrinologischer Seite die Patienten mit Adipositas vor und nach Adipositas-Chirurgie beziehungsweise eben metabolischer Chirurgie. Wir sehen die Patienten auf Station und wir bereiten die vor auf die Operation, wir begleiten die nach der Operation natürlich. Und wir sehen aber natürlich auch konservativ gemanagte Patienten mit medikamentöser Therapie. Das sind jetzt so vor allem, was das Thema Adipositas angeht. Dann haben wir natürlich noch Patienten mit Mangelernährung, Nierensteinen, Osteoporose, Diabetes ohne Adipositas. Das gehört auch noch mit dazu.
Also dein Schwerpunkt ist tatsächlich klassische Ernährungsmedizin.
Genau.
Und deswegen haben wir ja auch Kontakt miteinander aufgenommen, weil wir ja von vielen unserer Patientinnen und von den Patienten
ja,
von wissen, denen
auch.
Also von allen,
ja, von allen dreien,
ja, wissen wir, dass das Thema Vitamine, Mikronährstoffe, Mineralien, Spurenelemente ein Thema ist, was jeden Adipositas-Patienten auf seiner Reise zwangsläufig begleitet. Und da bist du eine Expertin. Da kennst du dich besonders gut aus und darüber wollen wir heute auch mit dir reden. Warum ist das so ein wichtiges Thema im Kontext von Adipositas?
Also es gibt gute Daten, die uns letztendlich zeigen, dass auch Menschen ohne bariatrische Chirurgie bereits mangelernährt sein können. Also
auch unabhängig von Adipositas oder adipöse Patienten oder Betroffene ohne OP, meinst du das?
Also sicherlich auch ohne Adipositas, aber ich meinte jetzt im Speziellen die Menschen, die unter Adipositas leiden, übergewichtige Menschen, die qualitativ mangelernährt sind. Mhm.
Ist ja nicht das, was man so in der Öffentlichkeit erwarten würde, oder? Also klassisches Stigma A, übergewichtig, das heißt von vielem zu viel und die können trotzdem formell mangelernährt sein.
Absolut, ja. Es ist eigentlich gar nicht so selten. Manche Vitamine sind besonders häufig mangelhaft sozusagen im Blut vorhanden. Es liegt letztendlich an vielen Faktoren, manche wissen wir noch gar nicht so genau, aber letztendlich ist das eine, ist sicherlich die Zusammensetzung der Ernährung, Kosten für manche Lebensmittel, auch kaloriendichte Lebensmittel, die vielleicht manchmal konsumiert werden, aber deren Nährwerte gar nicht so hoch sind. Und dann gibt es andere Faktoren, wie zum Beispiel beim Vitamin D, wo das an der Sequestrierung möglicherweise liegt. Also das heißt, Fettgewebe speichert ein fettlösliches Vitamin, das heißt wir messen es im Blut weniger und wissen aber im Endeffekt gar nicht so genau, was das sozusagen damit auf sich hat oder was das dann noch bedeutet.
Betroffene mit Adipositas, sagst du, haben gelegentlich schon ohne Operation eine Mangelernährung an oder Mangelsituation an bestimmten Vitaminen. Mhm. Kannst du nochmal zusammenfassen, um welche Vitamine es da speziell geht?
Ja, sehr häufig eben Vitamin D, sehr häufig auch Folsäure.
Was ist Vitamin, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, für was haben wir sowas wie Vitamin D, Folsäure?
Also das kann ich jetzt gar nicht unter einen Hut sozusagen packen. Jedes einzelne Vitamin hat seine Spezialaufgaben im Körper. Und Vitamin, letztendlich kommt der Name daher, weil wir es fürs Leben brauchen. Unser Körper bei vielen von diesen, die essentiell benötigt und wir auch eben manche von denen mit der Nahrung zuführen müssen, weil wir sie selber nicht herstellen können. Und da benötigen wir diese als Kofaktoren für verschiedene enzymatische Reaktionen mit Hormonen zusammen am Haushalt von Kalzium zum Beispiel, Knochenhaushalt, Nerven, Blutbildung, dafür brauchen wir Vitamine.
Also Vitamin D, ich kram jetzt mal ganz tief in meinem alten Physiologiewissen noch aus dem Stuhl. Vitamin D hat ja was mit Lichteinstrahlung und Knochendichte zu tun. Oder? Und Vitamin D-Mangel ist klassischerweise unter dem Begriff Rachitis, also O-Beine. Und nein, ich habe keine Rachitis gehabt.
Doch.
das kommt vom Fußballspielen. Aber Vitamin D ist ja ein wichtiges Thema. Warum haben übergewichtige Patienten einen Vitamin D-Mangel?
Eben, das ist etwas, was viel diskutiert wird. Ein Faktor mag sein, die Ernährung, ein Faktor mag sein, dass sie eben wenig sich dem Sonnenlicht präsentieren. Das ist sicherlich auch ein Ding. Und bei uns ist es sowieso bei allen Menschen tatsächlich, vor allem in den Wintermonaten, sehr häufig, dass wir alle wenig Vitamin D im Blut nachweisbar haben, weil wir uns in einem Breitengrad befinden, wo, wenn überhaupt in den Sommermonaten genug Sonneneinstrahlung vorzufinden ist, dass wir überhaupt genug Vitamin D selber herstellen können.
Und woran merke ich, dass ich einen Vitamin D-Mangel habe?
Ja, sehr unspezifisch. Meistens merkt man es gar nicht so unbedingt. Also manche sagen, es kann Müdigkeit machen oder eben auch ein schlechteres Immunsystem. Aber spüren, glaube ich, tut man es gar nicht unbedingt.
Wie fällt das denn auf, so eine Mangelversorgung an Vitamin D bei den Adipositas-Betroffenen?
Also wir machen routinemäßig, so wie es auch wirklich empfohlen wird, und dafür gibt es auch wirklich einen guten Evidenzlevel auch in der Empfehlung, screenen wir tatsächlich dafür, was in der Allgemeinbevölkerung eigentlich nicht empfohlen wird tatsächlich und auch dann nicht vergütet wird, aber wir screenen nach Vitamin D-Mangel und so fällt es dann auf.
Das heißt, ihr nehmt Blut ab und überprüft die Werte. Mhm. Jetzt machen ja auch viele nicht übergewichtige Patienten sowas wie eine Supplementation. Das heißt, sie nehmen zusätzlich Vitamine ein, insbesondere auch Vitamin D. Das ist ja häufig in der Presse zu lesen, dass es so mehr oder weniger Empfehlungen gibt, für die Gesamtbevölkerung eine Art zusätzliche Einnahme von Vitamin D durchzuführen. Was ist denn deine Meinung dazu?
Also Vitamin D ist da tatsächlich ein Spezialfall. Im Allgemeinen muss man sagen, Supplemente sind ja Nahrungsergänzungsmittel, also keine Medikamente, und supplementieren, also ergänzen eine ausgewogene Ernährung, sind aber nur in Spezialfällen, wenn jemand Special Needs hat, sind die notwendig. Das heißt, im Normalfall würde man nicht jemandem empfehlen, ein Multivitamin täglich einzunehmen oder irgendein anderes Präparat, außer es gibt eben einen speziellen Bedarf. Und bei Vitamin D ist es ein bisschen was anderes, eben weil wir festgestellt haben, dass bei so vielen Menschen gerade in den Wintermonaten ein Mangel herrscht, und wir wissen, dass Neugeborene oder sogar schon eben die Neugeborene einen besonderen Vitamin D-Bedarf haben. Deswegen gibt man denen Vitamin D. Deswegen hat Vitamin D-Supplementation nochmal ein bisschen eine Sonderrolle, auch in der Geriatrie. Ist das was, was man letztendlich häufig sieht und empfiehlt?
Geriatrie ist die Behandlung von besonders alten Menschen.
Und was hältst du jetzt davon? Machst du selber Vitamin D-Supplementation?
Raus mit der Sprache.
Ja.
Ja, tatsächlich mache ich das.
Das machst du?
Ja.
Interessant.
Warum machen wir das nicht?
Warum
machst du das?
Ja.
Und ich weiß einfach, ich bin der Einzige, der es nicht macht.
Also ich muss ehrlicherweise sagen.
Ganz offensichtlich mit deinen O-Beinen.
Ich macht es vielleicht nicht so ganz standardisiert jeden Tag, sondern wirklich in den Wintermonaten ab und zu mal so eine Wochendosis oder mal auch eine Tagesdosis.
Also wenn ich recht informiert bin, ist ja so eine Wochendosis 20.000 Einheiten oder 3.000 am Tag. Ist
das ist
korrekt?
Jetzt für die bariatrisch operierten Patienten.
Ah, okay.
So für den Durchschnittsmenschen sind es eigentlich eher 800 bis 1.000 Einheiten.
Pro Tag?
Pro Tag.
Okay.
Bevor wir jetzt mit den bariatrischen Operationen loslegen, du hattest ja gerade noch Folsäure auch erwähnt, also Vitamin D und Folsäure, screent ihr auch für Folsäure? Mhm. Also Vitamin D und Folsäure wird gescreent bei jedem Adipositas-Patienten, der zu euch kommt. Wofür brauche ich Folsäure?
Folsäure ist auch ein Vitamin, das wir zur Blutbildung benötigen. Es ist insbesondere auch ganz wichtig in der Schwangerschaft, weil man, wenn man nicht genug Folsäure hat, dann gibt es Neuralrohrdefekte, also der Rückenmarkskanal letztendlich sich nicht gut verschließt, und deswegen ist das vielleicht auch für Frauen was bei Frauen bekannt ist, dass man Folsäure supplementieren sollte.
Idealerweise schon vor Schwangerschaft
beginnen. Genau. Mhm.
Und merken tue ich es wahrscheinlich auch indirekt über Müdigkeit, weil du sagtest, es ist wichtig für die Blutbildung und dann Blutarmut, was Anämie heißt im Fachjargon, und dann ja meist müde, Blässe, blasse Lippen, blasse Schleimhäute. Ist das das klassische Symptom oder gibt es noch andere Symptome?
An der Haut kann man es auch noch merken.
Wie denn? Also sind das diese Mundwinkelrisse damals, die Ragaden?
Die Mundwinkelragaden haben verschiedenste Ursachen. Da weiß man manchmal gar nicht ganz genau, woran es liegt. Es kann auch ein Zinkmangel sein. Aber das ist eher Try and Error, muss man ehrlicherweise sagen. Es kann auch mal ein Eisenmangel sein, warum man Mundwinkelragaden hat.
Ich glaube, ich bin totaler Vitaminmangel. Ich habe ab und zu Risse in den Lippen, ich habe O-Beine.
Oh mein Gott.
Ich bin blass.
Das stimmt.
Ich gehe mal schnell ins Labor, mal eine Blutkontrolle.
Welche Vitamine screent ihr noch vor einer oder standardmäßig bei Beginn einer Adipositas-Therapie?
Ja, das ist jetzt eine Frage, ehrlicherweise, wo wir sagen müssen, wir screenen ja die Patienten vorrangig, oder bislang war es so, bei denen zur Debatte steht, dass sie einen bariatrischen, metabolisch-chirurgischen Eingriff bekommen. Und die bekommen dann das, was in den internationalen Guidelines, also ASMBS, IFSO-Guidelines letztendlich empfohlen wird.
Also die internationalen Fachgesellschaften,
genau.
Die Handlungsempfehlungen.
Wo eben vorgesehen ist, dass man genau nach diesen Vitaminmängeln sucht, weil es die häufigsten Mängel sind.
Ja, also D, Folsäure.
Genau, Zink. Vitamin B12. Mhm. Super selten, aber auch B1 und B6 kontrollieren wir prä- und postoperativ.
Okay. Vitamin C, was ja die meisten kennen, so vom Alltag, das würdet ihr nicht überprüfen.
Das fluktuiert auch ziemlich Blut, also kontrollieren wir nie.
Hm. Das ist noch Vitamin A kenne ich auch noch. Das ja, ist diese absolut. Nachtblindheit.
Genau, dann. Richtig, sehr gut. Vitamin A ist eins der fettlöslichen Vitamine. Das kann man sich ja an diesem Kürzel Edeka ganz gut merken. Die fettlöslichen Vitamine brauchen Fett, um resorbiert zu werden. Und Vitamin A ist eben deswegen auch bei den Operationsverfahren, die mit Fettstühlen einhergehen, vor allem BPD, Duodenal Switch, ist sehr häufig als mangelhaft vorzufinden. Und da muss man auch dann besonders hohe Dosen supplementieren.
Also fettlösliche Vitamine. Ich wollte nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich schon nach 5 schlauen Vitaminen gefragt habe und der Andreas noch nach keinem einzigen.
Naja, also was soll ich jetzt dazu sagen?
Gar nichts. Das lassen wir mal so stehen. Okay. Also die fettlöslichen Vitamine, die du erwähnt hattest, hattest du diese Supermarktkette noch erwähnt, Edeka. Fettlösliche Vitamine sind also E, D, K und A, richtig?
Mhm. Sehr gut.
Ja, ich habe meine Momente. Wofür brauchen wir Vitamin K? Ich glaube, dann haben wir die meisten Sachen erwähnt.
Ich sag Blutgerinnung und Knochenstoffwechsel, Kalziumstoffwechsel, da gehört das mit rein in die Kategorie.
Ja. Ist in Spinat richtig drin, oder? Glaube ich, wenn ich richtig. Oder war das Eisen?
Eisen, Kalzium.
Ja. Sag ich doch. Also fettlösliche Vitamine im Kontext einer Operation vor allen Dingen, wo ihr das präoperativ messt. In wie vielen Fällen stellt ihr denn einen manifesten Mangel fest vor einer Operation?
Da ist die Datenlage eigentlich ganz gut. Also bei uns muss man sagen, stimmt es mit den Daten tatsächlich so ein bisschen überein. Man muss sagen, fast jeder hat einen Vitamin-D-Mangel präoperativ. Und ohne Supplementation auch postoperativ.
Was ich interessant finde, ist, dass du gesagt hast, dass diese Screening-Untersuchungen, also die Blutuntersuchungen zum Erkennen von Vitaminmangelerscheinungen, nur bei den Patienten gemacht werden, die für eine bariatrische Operation geplant sind. Jetzt haben wir ja hier im Podcast oft auch schon thematisiert, dass es ganz offensichtlich so ist, dass Patienten, die für eine Operation vorgesehen werden, anders behandelt werden und anders betreut werden als Patienten, die eine medikamentöse Therapie durchlaufen, trotzdem die natürlich auch entsprechende Reduktion in ihrer Nahrungsaufnahme hinterher zeigen. Hältst du es nicht denn auch in dem Kontext für sinnvoll, dass auch Wegovy-Patienten, also die mit GLP-1, verweise hier jetzt mal auf unsere vorherigen Sendungen und Folgen, mit GLP-1 therapiert werden, dass die auch hinsichtlich von Vitaminmangel gescreent werden?
Absolut. Bezüglich der Mängel unter der Einnahme von diesen Medikamenten muss es, glaube ich, in Zukunft noch bessere Empfehlungen geben. Das fängt jetzt erst an, dass man da guckt und auch möglicherweise dann supplementiert. Da gibt's noch keine so richtig guten Guidelines, einfach, dass man das im Auge behält. Momentan ist es sehr individuell, wie wir da entscheiden, bei wem wir gucken und dann letztendlich auch supplementieren. Aber letztendlich das andere ist auch historisch so gewachsen, weil die Patienten ja zu uns zu einer Bariatrie zugewiesen wurden und wir deswegen bei denen natürlich das große Screening gemacht haben, ist ja von vornherein noch gar nicht gesagt, ob jemand, der bei uns vorstellig wird, dann auch wirklich operiert wird. Im Endeffekt heißt es dann auch, dass wir bei allen, die wir sehen, das Screening machen. Plus kann es ja sein, wenn jemand sich jetzt rein für nur ein Medikament bei uns meldet, was jetzt ja doch häufiger dann auch der Fall ist, dass man da einfach noch neue Standards etablieren muss, wie man das dann screent und wie man da sich da verhält.
Gesetzt den Fall, ihr findet jetzt bei einem der Patienten einen manifesten Vitamin-D-Mangel im Blut. Wie geht's weiter? Was macht ihr dann?
Wir supplementieren.
Wie lange dauert das, bis wieder Normalwerte erreicht werden?
Ja, das ist ganz unterschiedlich und es ist auch extrem spannend zu sehen, wie hohe Dosen da benötigt werden und wie unterschiedlich das sein kann. Wir bekommen sehr häufig da auch Anrufe von Apothekern, die sagen, das ist doch verrückt, das ist viel zu hoch, die dann wirklich nochmal nachfragen, was ja auch toll ist, dass sie es machen, aber so allein von dem, was du vorhin gesagt hast, diese 20.000 Einheiten, das ist eigentlich das, was man normalerweise als Monatsdosis verschreibt und unsere Patienten bekommen das als Wochendosis plus ihr Multivitamin, das Vitamin D enthält, plus Calcimacon mit Vitamin D3 und da denkt man dann natürlich schon, Vitamin D ist eins der Vitamine, wo man sich ja auch wirklich intoxikieren kann. kann, also zu viel davon haben kann, mit schlimmer Hyperkalzämie in der Folge. Und deswegen ist es schon so, dass wir uns da am Spiegel orientieren und dann auch im Verlauf nochmal nachmessen und dann die Dosis anpassen.
Also wir sind noch im präoperativen Setting, also vor einer bariatrischen Operation, richtig?
Wir möchten vor der bariatrischen Operation natürlich möglichst alle Vitamine schon auf ein gutes Level bekommen. Das, was ich jetzt aber gerade gesagt habe zu diesen 20.000 Einheiten, ist gut möglich, dass wir das schon vor der Operation machen und brauchen, sind aber eigentlich tatsächlich die Dosierungen, die man postoperativ verordnet, genau.
Jetzt hattest du ja mehrere Mengen. Du hast gesagt, fast jeder hat eigentlich immer einen Mangel. Und du hattest auch ein paar Stoffe aufgezählt gerade. Calcimargon, Vitamin D-Tropfen. Zwei Punkte, auf die ich da nochmal kurz eingehen wollte. Also Vitamin D kann man überdosieren. Man kann zu viel Vitamin D nehmen. Das ist ja eine wichtige Information, weil häufig man ja einfach denkt, Vitamine sind gut. Man kann nicht zu viel von dem Guten nehmen. Vitamin D ist eines der Beispiele, wo man es überdosieren kann. Gilt das auch für andere Vitamine?
Mhm. Gerade die fettlöslichen Vitamine, die dann auch im Fett gespeichert werden, an denen kann man sich überdosieren. Und dann ist es aber wirklich auch so, dass bei manchen von den wasserlöslichen Vitaminen, unter anderem zum Beispiel dem B6, gibt es Symptome ähnlich wie bei einem Mangel, wenn man zu viel davon hat.
Also wenn ich jetzt mir denke, oh, ich bin gefährdet, ich war jetzt lange nicht mehr draußen, ich muss Vitamine nehmen, dann immer idealerweise kontrolliert und mit Spiegelkontrollen zumindest zu irgendeinem Zeitpunkt, damit man viel hilft, viel ist da keine gute Idee.
Das stimmt. Und man muss auch sagen, in der generellen Empfehlung oder für die Allgemeinbevölkerung ist es ja so, meistens kann man vieles ja über eine ausgewogene Ernährung schaffen. Und wenn man dann einzelne Substanzen rauslöst aus einer Pflanze, sage ich jetzt mal, und die als Vitamin in hoher Dosis supplementiert, dann hat das in den Studien häufig schon dazu geführt, dass man dann gesehen hat, dass das letztendlich nicht nur Positives mit sich gebracht hat, sondern zum Beispiel manche Krebserkrankungen sogar häufiger waren, wenn man Selen übersubstituiert oder ACE übersubstituiert bei Lungenkrebs. Deswegen ist es aus meiner Sicht nicht sinnvoll, einfach blind zu supplementieren. Ja.
Und die richtige Strategie ist eine schlaue und ausgewogene, vielseitige Ernährung.
Immer, das ist die Baseline und die kann auch nicht ersetzt werden bei niemandem, egal welche Statur. Aber letztendlich bei denjenigen, die natürlich eine metabolische Chirurgie durchgeführt haben, ist es einfach so, das Volumen, das die essen können, ist anders, die Resorptionsfläche ist anders. Es gibt gewisse Intoleranzen gegenüber manchen Lebensmitteln. Die Anatomie ist verändert, so dass zum Beispiel vom Magen einfach die Magensäure nicht gebildet wird oder weniger Intrinsic Factor. Das heißt, da ist es dann einfach essentiell und lebensnotwendig, dass man da wirklich konsequent mit viel Priorität dafür sich drum kümmert und das lebenslang auch kontrolliert und supplementiert, ja.
Du hast den Stellenwert der Nahrung, der Ernährung im Zusammenhang mit Vitaminen oder einer gesunden Vitaminkonstellation erwähnt. Gerade jetzt im Hinblick auf Vitamin D, weil das ja doch offensichtlich auch in unseren Breitengraden immer so ein bisschen mangelgefährdet ist. Was empfiehlst du denn da für normalgewichtige und übergewichtige Menschen, um hier eine gute Prävention zu machen? Essenstechnisch.
Essenstechnisch. Vitamin D ist vor allem in fettem Fisch vorhanden. Also Lachs, Aal eigentlich, Hering, Matjes.
Aber we're talking.
Jetzt weiß ich auch, warum ich Vitamin D-Mangel habe.
Aber das ist das Problem, warum Veganer da schwierig drankommen, aber auch in Meeresalgen gibt es Vitamin D und ansonsten gibt es nur angereicherte Präparate.
Ja, Gott sei Dank, Algen.
Genau.
Aber es ist alles so ein bisschen Seewasser-lastig.
Ja.
Oh, interessant. Das war mir nicht klar.
Sushi. Sushi ist die Lösung für vieles.
Also es gibt auch in manchen Milchprodukten, aber vor allem eben den angereicherten Produkten dann Vitamin D.
Aal-Sushi. Jetzt gehen wir in die Situation, dass wir den Patienten, der euch jetzt für die bariatrische Chirurgie zugewiesen wurde, ihr habt gescreent, ihr habt Mangelerscheinungen bzw. Mangelsituationen festgestellt, ausgeglichen durch Supplementation. Der Patient ist jetzt ready für die Operation. Jetzt ist passiert das, was du gerade erzählt hast. Veränderung der Resorption, Verringerung der Essmenge, also insgesamt eine Gefährdungssituation im Hinblick auf Mangel, Mangelernährung vitaminmäßig. Wie vermeiden wir das jetzt? Was können wir denn unseren Patienten nach einer Operation empfehlen, dass eben keine Vitaminmangelerscheinungen oder Situationen auftreten?
Jetzt beziehe ich mich natürlich auf unseren Standard.
Dann sag uns den mal, das ist sicherlich spannend für alle. Ihr kennt euch ja sehr, sehr gut aus.
Also man sollte immer den Standard verwenden von dem bariatrischen Zentrum, wo man auch operiert wird. Es gibt internationale Empfehlungen, wo sich sicherlich jedes Zentrum auch daran orientieren wird. Aber es gibt vielleicht bei manchen Zentren bestimmte Lieblingspräparate und deswegen ist es sicherlich immer wichtig, sich da auch mit seinem Behandler abzusprechen. Wir sagen vor der OP jedem Patienten, dass es essentiell wichtig ist, dass er eben diese Präparate einnimmt und er soll die sich auch schon vor der OP kaufen. Es sollen idealerweise bariatrische Präparate sein. Das heißt, es sind Multivitaminpräparate, die von der Komposition einfach ganz anders sind als so ein herkömmliches Over-the-Counter- oder Drogeriemarkt-Multivitamin, die tatsächlich auch je nach Operationsverfahren von der Zusammensetzung sich ja unterscheiden können. Und das sagen wir den Patienten, dass sie die kaufen müssen. Wir sagen auch, was das so ungefähr pro Jahr an Kosten bedeutet. Ehrlicherweise sind viele von diesen Präparaten relativ gut erschwinglich und vergleichbar mit, sag ich mal, einem Apotheken-Multivitamin. Aber das ist wichtig zu wissen, weil es die Krankenkasse nicht bezahlt und es ist einfach lebenslang notwendig, dass man sich darum kümmert und das als seine Priorität sieht.
Also wenn man jetzt mal die drei Optionen, die du erwähnt hattest, an Multivitaminpräparate zu kommen, vergleicht, nur dass wir das nochmal ganz deutlich sagen, diese normalen Supermarktprodukte, die im Drogerieflur stehen, A bis Z oder ich weiß nicht, wie die alle heißen, das ist etwas, was du, sagen wir mal, reden wir jetzt mal über die Magen-Bypass-Operation, das ist ja die Standardoperation in vielen Zentren und in der Schweiz auch die am häufigsten durchgeführte Operation. Wenn wir dabei bleiben, da würdest du sowas Supermarktmäßiges nicht empfehlen. Dann gibt's ja noch die klassischen Apotheken-Multivitaminprodukte. Ich sag jetzt einfach mal Supradyn, Berocca oder Burgenstein oder sowas.
Zentrum.
Die sind wahrscheinlich schon besser als die Präparate aus dem Supermarkt. Aber wenn du etwas ganz besonders empfehlen könntest, dann würdest du die bariatriespezifischen Präparate, die spezifisch für Patienten nach einem solchen Eingriff hergestellt werden, empfehlen. Magst du da mal ein paar Präparate nennen und mit welchem ihr zusammenarbeitet? Wenn du mehr nennst, ist ja keine Schleichwerbung.
Also es gibt von Fit4Me die WLS-Präparate. Da gibt es je nachdem eben Optimum, Forte, Maximum, je nachdem welches OP-Verfahren. Dann gibt es Celebrate, vor allem in USA. Dann gibt es Bariatric Advantage, Bariatric Fusion. Dann gibt es außerdem noch ein Binatura, das ist ein Schweizer Hersteller, der das herstellt. Und ansonsten eben das Elan, die auch eine niederländische Firma mit den...
Wie heißt es? Elan.
Elan, genau. Für viel Elan. Aber wir empfehlen das tatsächlich präferenziell aktuell, weil wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben in Bezug auf Mängel, dass da eben wirklich wenig Mängel resultieren, wenn jemand das konsequent einnimmt.
Und diese Präparate kriegt man auch in der Apotheke oder muss man die in der Regel online beziehen?
Ja, das ist eine Online-Apotheke plus Medica, wo man die beziehen kann oder auch übers Telefon. Aber man kann sie nicht in einer regulären Apotheke kaufen.
Was kostet denn so ein Präparat im Jahr?
Um die 200 Franken.
Pro Jahr?
Pro Jahr.
Das ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel.
Ja, und vor allem ist es, wenn man es mal hochrechnet, wenn man jetzt Berocca und Supradyn alternierend nimmt, was ja auch eine häufige Empfehlung ist, dann kommt man ungefähr auf die gleichen Kosten, wenn nicht mehr. Und insofern lohnt sich das dann meistens schon. Aber bevor jemand eben, wenn es wirklich finanziell einfach überhaupt nicht drin liegt, gar kein Multivitamin nimmt, dann sollte man irgendein herkömmliches Präparat nehmen.
Und die gibt es auch in unterschiedlichen Formen, oder? Also es gibt Kapseln, es gibt Tabletten, es gibt Brausetabletten. Ich habe neulich sogar schon Gummibärchen oder sowas gesehen.
Gibt's. Es gibt in den USA sogar auch flüssige Materialien und so Kaubonbons, wie du gesagt hast, Gummibärchen. Also ich persönlich finde es eigentlich noch sympathisch, wenn möglichst wenig anderes Zeugs drin ist, als das, was wirklich reingehört. Also was jetzt so Füllstoffe angeht, Geschmacksstoffe angeht, Farbstoffe angeht oder dann eben auch Palmöl und so. Das ist etwas, wo ich denke, da kann ich eigentlich gut drauf verzichten. Deswegen, ja, es gibt unterschiedliche Kompositionen. Das macht einen Unterschied A im Geruch und B darin, wie man es runterschlucken kann. Und dann gibt es natürlich noch die Kautabletten, wo es dann zum Beispiel so ist, dass eben kein Eisen drin ist, weil es einfach grausig schmeckt, wenn man drauf kaut.
Ist es egal, was man nimmt, solange man es regelmäßig nimmt und regelmäßig heißt täglich?
Also du meinst jetzt bezogen auf die Formulierung? Ob
ja, genau, Entschuldigung, ja, genau, das meine ich.
Absolut, ja.
Und du sagst, bestimmte Inhaltsstoffe sind da nicht dabei, wie zum Beispiel Eisen. Das heißt, das muss man dann zusätzlich noch supplementieren.
Ja, also in den Kapseln und auch in solchen schnell auflösbaren Tabletten ist häufig schon Eisen enthalten. Das schmeckt man ja dann nicht. Aber in den Kautabletten in den meisten Fällen nicht. Und während manche Multivitaminpräparate zum Beispiel auch Calcium noch enthalten ist, normalerweise in den bariatrischen Präparaten nicht Calcium im Multivitamin drin, sondern das soll man separat und auch zu einem anderen Zeitpunkt einnehmen.
Also idealerweise Multivitaminpräparat, in welcher Form auch immer, täglich plus Calcium.
Richtig.
Und dann ist man schon ganz gut aufgestellt. Mhm.
Welchen Stellenwert haben denn die sogenannten Spurenelemente neben diesen ganzen Vitaminen? Also Dinge, die ja so heißen wie Kupfer, Molybdän, Selen, diese ganz kleinen Micronutrients.
Genau. Also wie der Name sagte, wir brauchen nur eine Spur davon. Es sind wirklich extrem kleine Mengen. Eisen und Kupfer sind da noch mengenmäßig die meisten. Gehören wir zu den meisten. Aber wir messen von denen nicht alle. Also zumindest nicht generell. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir den Patienten sagen, wenn jetzt das Blut gut ausschaut, dann heißt das noch lange nicht, dass man aufhören kann erstens. Und wir messen eben nicht alle von diesen Spurenelementen. Das heißt, in den Präparaten, in den bariatrischen sind von den Spurenelementen meistens eben auch die richtigen Dosierungen enthalten und die kontrollieren wir aber nicht im Verlauf unbedingt alle.
Also jetzt haben wir operiert, wir haben unseren Patientinnen und Patienten empfohlen, ein Präparat, wir haben gesagt, wie oft und dazu noch eine Calciumbrausetablette am Tag, wenn es irgendwie geht. Jetzt hören wir ja immer auch wieder von Patienten, die wir dann nach 2 oder 3 Jahren dann letztendlich in der Sprechstunde, aus was für Gründen auch wiedersehen, gelegentlich, dass jemand so, Multivitamine, nee, das mache ich nicht, das brauche ich nicht. Ich habe das mal kontrolliert beim Hausarzt, der hat gesagt, das passt alles. Also wie schlau, du hast es gerade schon mal angetönt mit lebenslang, aber ich finde es wichtig, das nochmal ganz deutlich zu betonen, dass es keine gute Idee ist, nach einer Magen-Bypass-Operation zu irgendeinem Zeitpunkt darauf zu verzichten, diese Präparate zuzuführen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, absolut. Also zu dem Thema beim Hausarzt messen, nichts für ungut, aber es ist natürlich schon so, dass wenn man einfach ein Blutbild macht, dann heißt es ja nicht, dass ich alle Vitamine kontrolliere. Und für die Hausarztpraxis, die muss erstens wissen, was sie denn nachschauen soll. Und zweitens ist es dann letztendlich auch mal wegen der Kosten so, dass man nicht unbedingt alles analysiert. Also es ist schon wichtig, dass man auf möglichst viele von diesen erwähnten Vitaminen, die, wo es eben häufig Mängel gibt, dass man die regelmäßig kontrolliert. Und jetzt zur regelmäßigen Einnahme. Es bleibt lebenslang wichtig, die Präparate konsequent einzunehmen, auch wenn man nichts von dem Mangel spürt. Es ist super häufig so, dass jemand, der dann eben 2 Jahre irgendwo oder noch länger nicht in der Kontrolle war, plötzlich mit einer schweren Anämie auftaucht und dann möglicherweise, möglicherweise sogar in die Notaufnahme geschickt wird, dann vom Hausarzt, weil er geht zum Hausarzt, sagt, ich bin schlapp, ich bin müde, ich habe keine Luft, ich komme nicht den Berg hoch, ich komme nicht, irgendwas muss sein. Dann sieht der Hausarzt einen niedrigen HB und sagt, er muss irgendwo bluten und schickt ihn in die Notaufnahme. Und das letztendlich kann man dann manchmal feststellen, dass einfach ein ultraschwerer Eisenmangel vorliegt, übrigens auch einer der häufigen Mängel, postoperativ. Und das hätte man verhindern können, wenn man das regelmäßig eingenommen und kontrolliert hätte.
Würdest du sogar sagen, das gibt es gar nicht? Es gibt in deiner Welt keinen Bypass-Patienten, der keine Vitamine postoperativ braucht?
Ja, das gibt es nicht. Also Menschen sind unterschiedlich, die Operationsverfahren sind unterschiedlich. Sicherlich kann man manchmal ein bisschen individualisieren, aber es bleibt unsere generelle Empfehlung, regelmäßig konsequent ein Multivitamin einzunehmen. Ja.
Also an alle Hörerinnen und Hörer, kommt uns nicht wieder in die Sprechstunde mit, brauche ich nicht, brauche ich, ist alles wunderbar bei mir. Das gibt's bei einer Operation wie dem Magenbypass oder von mir aus auch Omega Loop oder bei der biliopankreatischen Diversion sowieso nicht. Das ist ein Mythos. Das gibt's nicht. Das ist gefährlich und ihr müsst eure Vitamine nehmen.
Ja, was du eben gerade gesagt hast, ist gefährlich. Das Problem ist, dass viele von diesen Mängeln ganz unspezifisch sind und sich auch dann erst bemerkbar machen, wenn es einfach zu spät ist. Gerade bei den B-Vitaminen kann es sein, dass man dann wirklich bleibende neurologische Schäden zum Beispiel hat, Vitamin B12, Vitamin B1. Und deswegen, man spürt es oftmals nicht. Und wenn man es spürt, ist zu spät.
Jetzt haben ja viele Patienten nach einer Operation postoperativ nach einigen Monaten das Phänomen des Haarausfalls, das häufig ja als Symptom einer Mangelsituation dargestellt wird oder verstanden wird. Hat das was mit den Vitaminen zu tun? Kannst du da eine Stellungnahme machen? Warum verlieren denn Patientinnen und Patienten nach der Operation vorübergehend ihre Haare? Ja. Also einige Haare.
Ja, ich finde das gut, wie du es gerade gesagt hast. Auch das ist was, was ich zumindest meinen Patientinnen und Patienten auch präoperativ schon sage. Es ist individuell, aber fast wie unvermeidbar, dass man am Anfang, vor allem im ersten halben Jahr, Haare verliert. Bei manchen sieht man es mehr, bei manchen weniger. Es sind verschiedene Faktoren. Ein wichtiger Faktor ist sicherlich einfach die Katabolie, also sprich, dass man einfach so wenig Energie zur Verfügung hat, dass der Körper das, wo er nicht unbedingt drauf angewiesen ist, einfach weglässt. Und dann gehen die Haare aus. Meistens limitiert sich das so nach 6 Monaten fast selber. Man kann ein bisschen unterstützen, indem man erstens auf gute Proteinzufuhr achtet und dann natürlich Zink, Biotin, Eisen, das gehört alles mit dazu. Aber meistens ist es dann so, nach 6 Monaten geht es dann schon wieder aufwärts.
Also es gibt jetzt kein einzelnes Präparat, das man dem Patienten empfehlen kann, um, naja, die Situation vielleicht nicht so schlimm werden zu lassen. Vermeiden, so habe ich es gelernt gerade, kann man sie nicht.
Also es gibt von manchen Firmen wie dem Elan, wie der Firma Elan, auch Präparate, die extra für Haare und Nägel konzipiert sind, die bestimmte Stoffe enthalten. Wir verwenden manchmal auch Biotin, manchmal kann es helfen, aber da ehrlich gesagt, es gibt eben einfach nicht eine Garantie dafür, dass es hilft. Und meistens, ja, wir wissen es nicht, aber was man tun kann, kann man tun. Sprich, gut supplementieren, gut Protein essen und dann hoffen, dass es dann einfach wiederkommt.
Durchhalten.
Genau, durchhalten.
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass es wieder aufhört. Also das ist die wichtigste Botschaft für viele, gerade Patientinnen, für die das ja ein sehr belastendes Erlebnis sein kann, wenn dann plötzlich die Haare beginnen auszufallen. Das hört wieder auf und die wachsen auch wieder nach. Genau. Also die kommen wieder, das bleibt nicht so. Jetzt hattest du, wir haben ja jetzt begonnen, über mögliche Folgen einer nicht konsequenten Vitamineinnahme nach einer Magen-Bypass-Operation zu sprechen. Du hattest Anämie, also die Blutarmut, erwähnt, also Folsäuremangel, Vitamin B12-Mangel geht da in die Richtung. Du hattest kurz neurologische Symptome erwähnt bei Vitamin B1 und Vitamin B6. Was ist denn so ein richtiges Alarmzeichen? Also, weil du sagtest, die Symptome beginnen so schleichend, häufig unbemerkt. Also was ist eine klassische Mangelsituation, wo ihr in eurer Sprechstundentätigkeit sagt, also jetzt müssen wir schnell und unmittelbar reagieren, weil sonst geht's downhill?
Also tatsächlich ist da Haarausfall nach mehreren Jahren, also wenn diese erste Zeit vorbei ist, wenn das wieder auftritt, das ist ein Symptom. Ansonsten extreme Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Da muss man dann halt mal gucken, wie der HB ist, also der rote Blutfarbstoff im Blut. Das wäre sonst noch etwas. Und absoluter Notfall sind natürlich die ganzen neurologischen Probleme, also sprich Brennen oder Gefühlsstörungen oder Gangstörungen schlimmstenfalls oder Gedächtnisstörungen. Das könnte so in Richtung Thiaminmangel, Vitamin B1-Mangel denken lassen. Und da muss man dann auch sofort anfangen zu supplementieren, bevor man überhaupt einen Spiegel hat im Blut.
Das ist diese klassische Wernicke-Enzephalopathie-Situation, oder? Das wird vielen Patientinnen und Patienten jetzt nicht sagen. Aber ich verbinde damit eine Alkoholsituation häufig. Also Alkohol an sich ist nicht problematisch, aber das rezidivierende Erbrechen, was häufig damit hereingeht, magst du das nochmal ein bisschen genauer erklären?
Also Vitamin B1, Thiamin, ist ein wasserlösliches Vitamin mit einer sehr kurzen Halbwertszeit. Das bedeutet, dass wir keinen wirklichen Speicher im Blut haben. Das heißt, nach 10 Tagen in etwa kann es sein, dass das, was wir eben vorhanden haben, aufgebraucht ist. Und das ist deswegen auch ein Vitamin, wo es sein kann, wenn jemand viel erbricht, über mehrere Tage erbricht, wo es dann schon schnell zu einem Mangel kommen kann. Da gibt es dieses Beriberi. Das ist eben, wenn man so neurologische Dry-Beriberi-Störungen hat und dann Wet-Beriberi, wenn es zu Ödemen im Körper kommt.
Also trocken und feucht.
Genau. Mhm. Und dann gibt es diese Wernicke-Enzephalopathie, wo dann eben auch Gedächtnisverlust dazukommt. Und was du jetzt angesprochen hast mit dem Alkohol, da gibt es ja dann auch das Wernicke-Korsakow-Syndrom, also wenn es irreversibel ist, dass diese Schäden aufgetreten sind und dann zu Gangstörungen, Gedächtnisverlust, neurologischen Problemen kommt, dann ist es eben irreversibel. Jetzt, wie kommt es mit dem Alkohol? Das hat zwei Ursachen oder mehrere Ursachen. Das eine ist, dass man häufig leider eben auch findet, dass jemand, der viel Alkohol konsumiert, sich sonst schlecht ernährt. Und eigentlich ist B1 in vielen Vollkornprodukten enthalten und deswegen im Normalfall auch nicht so leicht, dass man da einen Mangel entwickelt. Aber wenn man sich eben nur vom weißen Reis ernährt, ohne Vollkornanteil oder eben viel erbricht, dann kann es schnell zu einem Mangel kommen.
Jetzt ist ja ein Vitamin, das viele im Kopf haben. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Vitamin C. Und es gab ja mal so eine Phase, einige Jahre her zugegebenermaßen, in der immer mal wieder publik wurde, Mensch, Megadosen Vitamin C ist super. Also so, ich spreche jetzt nicht von Milligramm, sondern 1-2 Gramm Vitamin C. Es gab das ja dann in den großen Dosen, dann konnte man mit dem Teelöffel so richtig ins Wasser. Es gab ja immer so anekdotische Berichte, dass das eine gute, eine gewisse Wirksamkeit hat, auch zur Vermeidung von, freien Radikalen, antioxidative Wirkung. Also alles mal, ohne jetzt zu sehr ins Fach Chinesisch abzutriften, alles gut gegen Krebszellen. Oder zur Vermeidung der Entstehung von Krebszellen. Wie ist denn der aktuelle Stand in der Vitaminszene zu meinem Lieblingsvitamin, Vitamin C?
Du fragst wieder für einen Freund,
nehme ich an. Absolut,
ja. Ja, sehr kontrovers diskutiert und ehrlich gesagt gar nicht so selten, dass wir das jetzt heute auch sehen, dass jemand Vitamin C nimmt. Das kommt, glaube ich, vor allem aus der Corona-Zeit, wo halt viele von den Präparaten Hochdosis Vitamin C und Zink zum Beispiel enthalten haben. Auch das ist Risiko, das dauerhaft einzunehmen in hohen Dosen, unter anderem, weil man dann leichter Nierenstein entwickelt. Also wir schlagen nicht vor, solche hohen Dosierungen Vitamin C dauerhaft einzunehmen.
Sieht man ja gelegentlich auch in dieser Longevity-Szene, dass Vitamin C intravenös verabreicht wird.
Mhm. Das sieht man auch beim Mastzellaktivierungssyndrom, wo das dann gemacht wird. Aber das sind dann ja wirklich Spezialfälle und dann auch nur episodisch, sage ich jetzt mal. Also ich würde keinem empfehlen, außerdem, wenn man es verschluckt, dann macht das Durchfall, wenn man so hohe Dosen schluckt. Also es bietet sich auch gar nicht so unbedingt an. Aber wegen der Nierensteine würde ich niemand empfehlen, Hochdosis Vitamin C dauerhaft zu nehmen.
Also ich muss mal sagen, ich finde das toll, was du alles weißt und wie schnell du das einfach abrufen kannst.
Wir haben hier kein Skript, das ist völlig unvorbereitet, die Fragen.
Ja, und an den Fragen merkt man das auch, aber nicht an den Antworten. Also Kompliment, ich würde da gerne noch mehr von profitieren. Du hattest ja gesagt, dass man diverse Vitamine, da hatten wir in einem nicht operierten Kontext gesprochen, auch überdosieren kann. Kann man auch nach einem bariatrischen Eingriff überdosieren?
Kann man. Da gibt es zum Beispiel ja auch von der Gruppe um die Katharina Timper und den Matthias Hepprich zum Beispiel eine.
Grüße gehen raus.
Genau, nach Basel, beziehungsweise
München.
Ja. Zum Vitamin B6, das hatte ich vorhin schon erwähnt, da ist es noch ein Spezialfall, weil es interessant ist, dass das ja unter anderem auch in den Energy Drinks enthalten ist. Und wenn jetzt jemand herkömmliches Vitaminpräparat zum Beispiel verwendet mit B6 drin plus viele Energy Drinks, dann kann es sehr häufig wirklich auch zu sehr hohen Blutspiegeln vom B6 kommen, die dann eben möglicherweise sogar ähnliche Probleme machen können wie eine Unterversorgung, also Parästhesien, also neurologische Störungen.
Aber eigentlich doch ein wasserlösliches Vitamin. Mhm,
trotzdem. Und das ist das eine zum Beispiel, also B6. Ansonsten, das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum wir dieses Präparat besonders gerne verwenden, das ich vorhin erwähnte, weil es reduzierte Dosis von B6 hat.
Sag's nochmal.
Elan. Die haben spannenderweise auch, hat eigentlich wirklich ein schlauchmagenoperierter Patient einen höheren Bedarf an B6 als ein magenbypassoperierter Patient. Und die haben entsprechend eben die Vitamin B6-Dosis angepasst, sodass wir hier ein bisschen weniger von den Hypervitaminosen sehen im Vergleich zu anderen Präparaten. Und dann muss man sagen, zu viel kann theoretisch natürlich auch bei Vitamin A entstehen. Insbesondere in der Schwangerschaft ist das dann ein Risiko.
Also Finger weg von den Energy Drinks, was ja ein durchaus übliches Getränk ist für viele Menschen im Alltag. Also wenn ich morgens mit dem ÖV ins Spital fahre und dann schaue, dann würde ich mal sagen, so ein gutes Drittel der jungen Leute trinkt morgens um 7 Uhr.
Die erste Dose.
Ja, eine erste Dose High Energy Drink oder wie auch immer man den nimmt. Also den Produktnamen nenne ich jetzt nicht.
Zuckerlocher.
Ja, ich glaube, das trifft es am besten. Wir haben jetzt gerade viel über den Kontext Magen-Bypass gesprochen, aus gutem Grund. Aber die andere häufige und prominente Operationsmethode ist ja der Schlauchmagen. Und da auch wieder die Frage, häufig immer wieder gehört, ja, beim Schlauchmagen, der ist viel einfacher in der Nachsorge, weil da müssen die Patienten ja gar keine Vitamine nehmen. Quatsch oder wahr?
Stimmt nicht.
Also Quatsch.
Quatsch, ja. Also natürlich hat man primär mal, wenn man die Anatomie sich überlegt, was operiert wird, das Gefühl, naja, der große Teil der Anatomie ist erhalten geblieben. Und es ist ja schon so, dass viele von den Mineralstoffen, gerade Calcium zum Beispiel, im oberen Teil des Dünndarms resorbiert werden, der ja beim Schlauchmagen einfach noch von dem Nahrungsbrei sozusagen einfach passiert wird. Aber trotzdem ist es so, dass eben erstens durch das geringere Volumen und die andere Zusammensetzung mit auch eben Magensäure und so weiter, es doch auch da zu relevanten Mängeln kommen kann. Deswegen gilt auch für einen Schlauchmagenpatienten, lebenslange Vitaminsupplementation ist sinnvoll. Die Dosierungen sind da halt ein bisschen angepasst.
Das ist das, was du sagtest, dass es von diesen Online-Firmen unterschiedliche Produkte gab. Und dann gibt es Produkte, die sind ein bisschen niedriger dosiert für SchlauchmagenpatientInnen und ein bisschen höher für den Magenbypass und ganz hoch dann für die ganz drastischen Verfahren, wie die biliopankreatische Diversion beispielsweise.
Oder selektiv höher dosiert wie bei Vitamin B6 für den Schlauch. Habe ich das richtig im Kopf?
Genau.
Ja. Yeah. Ein Thema noch, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, auch in der Zeit, aber ich persönlich finde es gerade super interessant. Ein wichtiges Thema, 80% unserer Patienten sind weiblich und häufig auch im gebärfähigen Alter. Das heißt, wir haben es oft mit Schwangerschaften zu tun nach einem bariatrischen Eingriff. Was gibt's da zu berücksichtigen?
Ja, also Schwangerschaft ist ja auch wieder ein großes Thema, aber es ist extrem wichtig, dass die Frauen A wissen, eine Schwangerschaft ist möglich und es ist möglich, auch nach einer metabolischen Chirurgie ein gesundes Kind zur Welt zu bekommen. Und auch für die Frau kann es ohne Komplikationen gehen.
Also in der Regel.
In der Regel,
ist
genau.
Das ist völlig unproblematisch.
Genau, deswegen, das ist schon mal die wichtigste Botschaft eigentlich. Trotzdem ist es wichtig, dass man schon von vornherein eben, wenn man im gebärfähigen Alter ist und dann potenziell eben sogar die Fruchtbarkeit ja auch hochgeht mit der Gewichtabnahme, dass man von vornherein sich wirklich kümmert um die Vitamine und deswegen auch ja, möglichst schaut, dass nie erst Mängel entstehen, weil meistens dann, wenn man erfährt, dass man schwanger ist, dann wäre es zum Beispiel für einen Folsäuremangel schon zu spät. Das heißt, die generelle Empfehlung von uns ist, wenn die Patientin weiß, dass sie schwanger ist, dann soll sie sich sofort bei uns melden. Wir machen dann eine Blutkontrolle, gucken, wo sie steht. Wir passen die Supplementation an, gucken, dass es auch ein Präparat ist, das eben in der Schwangerschaft geeignet ist. Klammer auf, die meisten bariatrischen Multivitamine sind in der Schwangerschaft geeignet. Und gucken dann regelmäßig, sprich einmal pro Trimenon, wie die Vitaminsubstitution anzupassen ist.
Also alle 3 Monate.
Also
wichtig, sofort melden, kein Grund zur Sorge, eher im Gegenteil, also wir freuen uns natürlich dann immer alle, aber ist es schon wichtig, dann zu berücksichtigen, dass man frühzeitig den Kontakt zum Adipositas-Zentrum sucht, Spiegel bestimmen, nicht in Eigenregie irgendetwas einwerfen und schon gar nicht irgendwas, was man im Supermarkt gefunden hat, das ist wichtig. Und dann auch gibt es keine engmaschigere Kontrolle, wenn nicht nötig, als wie bei einer normalen Schwangerschaft. Habe ich das richtig verstanden? Da gibt es ja auch alle 3 Monate eine Verlaufskontrolle.
Ja, je nachdem natürlich. Also wenn Mangel ist, dann muss man natürlich schneller wieder gucken. Und was mir auch wichtig ist, noch zu sagen, wir machen keine Glukosetoleranztests wegen Dumping. Das soll die Frau auch wissen, dass sie dann eben Blutzucker messen sollte. Das ist auch, finde ich, dass man das von vornherein weiß, damit man dann das dann auch mit der Frauenärztin besprechen kann.
Ja, wunderbar.
Super, also ein tolles, spannendes Thema und sehr intensiv jetzt fast 1 Stunde lang diskutiert. Wir haben viel gelernt. Ich habe jetzt Marco immer nur so ja verwundert nicken sehen. Er hat, glaube ich, heute sehr, sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch.
Absolut. Also ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke. Das ist ein ungemein relevantes Thema, was häufig zu kurz kommt. Auch unter Mythen leidet, oder? Also ja, ich brauche das nicht, ich komme ohne aus, das ist Quatsch. Ihr müsst eure Vitamine regelmäßig nehmen, egal welche Operation. Ihr müsst die Blutspiegel regelmäßig kontrollieren. Bleibt an eurem Adipositas-Zentrum, das ist eine lebenslange Geschichte. Gibt's von deiner Seite da noch irgendetwas zu ergänzen?
Nein, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und auf den künftigen Austausch freue ich mich.
Ja, und dein Elan, der ist Wahnsinn. Also der ist beeindruckend, muss ich sagen.
Alles Gute euch an den Endgeräten. Bis bald.
Vielen Dank fürs Hören. Und wenn es euch gut gefallen hat, dann bitte Daumen hoch, abonnieren, teilen, kommentieren, Rezension schreiben. Wir brauchen Reichweite und ihr müsst uns dabei helfen. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Danke. Ciao.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.